Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 48. Das Ganze wieder pickepacke voll. Zwar mussten wir eine Woche schieben, aber reichlich sind wir trotzdem bepackt mit Themen und das Ganze mache ich wie immer nicht alleine. David Bücker an meiner Seite. Hallo David erstmal.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, wir haben uns ein paar Tage mehr Zeit genommen zu dieser oder für diese Folge 48, da ja die Länderspielpause ansteht und dann hatten wir noch mal ein paar Tage mehr Zeit, ein paar Themen zu sammeln und wie immer wartet alles gespannt auf den Restart der Bundesliga-Rechte-Ausschreibung. Dazu gibt es gleich mehr News. Außerdem sprechen wir über die Zukunft von The Zone. Wir sprechen über RTL NFL, die Kürzung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, den Six Kings Slam im Tennis, dass dein Investoren sucht, die Topquoten des Wiesengipfels Bayern gegen Leverkusen, ganz viele weitere spannende Beobachtungen, also dranbleiben lohnt sich heute einmal mehr ganz besonders und natürlich auch der Lacher der Woche. Also Luca, das Thema der Woche, das Thema des Monats, das Thema des Jahres ist auch heute wieder mit von der Partie. Könnt ihr uns auch gerne bei Insta schreiben, wie es jetzt, wo ihr euch gefühlsmäßig weitergeht mit der Bundesliga-Rechte-Ausschreibung. Wie ist es bei dir?
Es ist ja eigentlich, so blöd es klingt, es ist ja seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, ja, das war schon so ein bisschen ein Dauerthema. Deswegen bringen wir euch da auch wieder auf den Laufenden, was das Thema Bundesliga-Rechteausschreibung für die ab der nächsten Saison angeht. Und da scheint es jetzt zumindest ein Restart-Datum zu geben. 28. Oktober oder 4. November heißt es. Dort übereinstimmenden Medienberichten zufolge, Kicker und Tagesschau haben unter anderem dazu berichtet, dass eben dort dann Ende Oktober bzw. Anfang November der Restart zu der Medienrechte-Ausschreibung zur Bundesliga dann anstehen könnte. Ob das dann auch so passiert, also ob es schon Oktober passiert, ist fraglich, aber das hat die DFL ja in dem Sinne noch nicht bestätigt, deswegen kann man da nur abwarten.
Genau, wir kommen darauf sofort nochmal zu sprechen. Vorab allerdings noch eine kleine hausmeisterliche Aufgabe und zwar ein Kommentar von euch auf die letzte Folge von Niklas Lemnich, der nochmal korrigiert hat, das haben wir wahrscheinlich ein bisschen unkonkret ausgedrückt, das RTL-Studio, wo gerade NFL und auch die EM stattgefunden hat. Das ist ganz oben im 5. Stock, das alte Euroleague-Studio, was unter anderem für das RTL-Plus-Spiel in den NFL verwendet wird, das ist im Keller. So viel zum Exkurs. Auf Instagram kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Schreibt uns also gerne bei Screentime Sport bei Instagram und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal weiter über The Zone und auch ein bisschen über die Bundesliga sprechen, Luca, denn es ging nochmal ein Brief rund von The Zone, wo unter anderem The Zone sich selber als innovativerer TV-Partner im Vergleich zur Konkurrenz dargestellt hat. Wir kommen dann auch nachher bei der Frauen-Bundesliga nochmal darauf zu sprechen und rund um The Zone gibt es ja noch eine viel, viel entscheidendere Neuigkeit in diesen Tagen.
Ja, genau, nämlich ein möglicher Einstieg von der FIF, also dem Investmentfonds des Staates Saudi-Arabien. Es sind viele Sportorganisationen da schon mit drin, unter anderem ja viel auch im Tennis ist da mit der FIF dabei, unter anderem ja auch dann auch im Motorsport mittlerweile mit der Formel E, die sich da auch groß engagiert, aber jetzt möchte man wohl sich auch unter dem Streaming-Markt behaupten und da ist The Zone wohl anscheinend, da hatte Reuters als exklusive Meldung dies, dass der saudi-arabische Investmentfonds da eben mit über 1 Milliarde, wenn ich die da jetzt nochmal richtig zitieren darf, und 10% Marktanteil dort in den Streaming-Markt mit The Zone einsteigen möchte. Zwar gab es da auch nochmal ein Update, dass man das Ganze dementiert hat, aber meistens ist ein relativ schnelles Dement ja eher ein Anzeichen dafür, dass da was dran ist.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Kronprinz Mohammed bin Salman, ich denke, das ist uns allen ein Begriff, wer dieser Mann ist, mit dem Milliardär Len Blavatnik, der ja der Anführer quasi von The Zone ist oder zumindest der große Geldgeber, ob die beiden sich zusammentun. Das könnte im Hinblick auf die Bundesliga-Rechte-Ausschreibung vielleicht ja etwas spät kommen. Allerdings ist bei The Zone alles möglich und in dieser Ausschreibungskonstellation ja auch irgendwie. Deswegen kann man nichts ausschließen. Das wäre natürlich nochmal ein richtiger Game-Changer. Mal gucken, wie sich das auf die Übertragungsfragen auswirkt. Du hast die Saudi Pro League vielleicht noch vergessen. Das würde ich noch mit dazu nehmen, weil da ist ja The Zone auch Fernsehpartner in Deutschland. Also das ist sehr, sehr spannend, wie das da weitergeht, ob eben dieser Saudi-Staatsfonds da in The Zone mit einsteigt. So, wir bleiben ganz kurz bei The Zone. Es gibt noch eine andere Zusammenarbeit und damit sind wir in den anderen News angekommen. Eins von zwei Themen heute in den News, wo wir eigentlich gedacht hätten, hätten wir jetzt nicht mit gerechnet, dass wir darüber sprechen im Sportrechte-Podcast, aber was verbirgt sich denn hinter Hörelement bei Laura von Torra?
Ja, dann erstmal ein neues Format von The Zone für die Plattform. Das Ganze ja mit Laura von Torra, das hast du ja schon gesagt. Vierteilige Serie. Die Spitzensportlerinnen zeigen unter anderem Viktoria Regensburg, die dann in einem Doku-Format dann verfolgt und begleitet werden. Das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Red Bull Media House. Und es soll, weil The Zone sich ja mit unter anderem auch The Zone Rise ja als Frauensport sehr viel einsetzt, soll das dann eben Female Empowerment zeigen. Gleichzeitig kam aber dann auch heraus, dass man die Rechte für die Serie A der Frauen bis 2027 verlängert hat und das in dem Sinne dem gleichen Zug dann auch zugutekommen wird.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ja im Prinzip ein richtig guter Schritt. So, dann könnt ihr dazu natürlich gerne euer Feedback richten an uns, also zu allem, was Themenkomplex The Zone jetzt anbetrifft, gerne eine Nachricht an uns und dann können wir das nochmal diskutieren und vor allem auch in der nächsten Folge nochmal aufgreifen. Und jetzt kommen wir zu ja der Frage, dass ja auch gerade medial sehr, sehr präsent ist, inwieweit die Öffentlich-Rechtlichen sparen können, ob Sender eingestellt werden. Da gibt es ja verschiedene Kandidaten von Sendern, die gerade zusammengestrichen werden, verschiedene Äußerungen von den Obersten von ARD und ZDF, also sowohl Kai Knifke als auch Himmler vom ZDF hat sich dort ja geäußert. Und Luca, die meisten Sportverbände leisten enorm Gegenwind. Gerade der Deutsche Olympische Sportbund, habe ich gestern Statement gelesen, die sind damit überhaupt nicht einverstanden, weil natürlich viele betonen, Fußball ist der Fernsehsport schlechthin. Das stimmt im Gefühl eigentlich auch, aber wenn man jetzt Wintersport zum Beispiel als Vergleich nimmt, die Öffis zeigen deutlich mehr Wintersport als Fußball, wenn man das im Jahr mal zusammenrechnet.
Ja, absolut. Also ich meine, klar, wenn man das überlegt, Sendestunden und das, was ja im Winter dann auch wirklich zusammenkommt, ist ja in wenigen Wochen auch wieder soweit, dass ARD und ZDF Wintersportübertragung wieder um ein Vielfaches des Wochenende füllen werden, ist das schon echt immer gut. Man betont ja auch, das hast du ja in dem Sinne ein bisschen angeschnitten, dass ARD und auch ZDF kontinuierlich seit 2017 im Falle der ARD, dass man dort ihre Sport Kontingenz oder das Geld, was man dort für Sportrechte zur Verfügung stellt, eben etwas abgesenkt hat. Aber wie gesagt, der Breitensport, und da ist der DOSB dann eben auch mitgemeint, der wird hauptsächlich eben von den Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF und natürlich auch den dritten Programmen mit deren Sportübertragung bzw. Magazin dann auch abgebildet. Und wenn das eben aufgrund von Einstellungen von Sendern, gut, wäre jetzt im Sportbereich, glaube ich, da jetzt nicht das Problem, dass man da einen Einschnitt erleben möchte, aber eben mit weiterer Senkung des Budgets würde so der Breitensport natürlich in Deutschland, zumindest medial im Fernsehen von ARD und ZDF, wahrscheinlich so in der Form auch nicht mehr stattfinden, muss man ganz klar sagen. Außer vielleicht von Olympia, das muss man dazu sagen.
Ja, genau. Also das ist die große Frage, wie viel gibt man für Sportrechte aus und auf welchen Sendern wird das eben gezeigt. Die große One-Diskussion haben wir hier ja schon lange besprochen. Der Deutsche Olympische Sportbund beispielsweise hat auf LinkedIn geschrieben, aktuell könnt ihr für umgerechnet 66 Cent pro Monat bei ARD und ZDF die Olympischen und Paralympischen Spiele, Fußball, WM und EM, Wintersport, European Championships, die Finals und vieles mehr schauen. Dass ein gewisser Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender ist, auch Sport zu übertragen, da sind wir, glaube ich, auf jeden Fall der gleichen Meinung und sind sehr gespannt, wie sich diese Diskussionsprozesse in den Strukturen des ÖRR weiterentwickeln werden. Genau, dann springen wir nochmal kurz zu The Zone und haben nochmal eine Äußerung oder eine Neuigkeit zu zweierlei Wettbewerben in einem ganz bestimmten Sport, der gerade nächstes Jahr nochmal richtig aktuell werden wird.
Ja, genau. Und das ist in dem Bezug, wenn man da darauf achten wird, die Super League Basketball, die damit dann einhergeht, da wird man dann auch kostenlos das Ganze zu sehen bekommen bei The Zone, die ja in England beheimatete Basketballmeisterschaft, die geht ja in dem Sinne dann kostenfrei auf dem Sender los, sowie auch NBA-Übertragung dann in Deutschland ab 2025 gibt es die ja nicht mehr dann bei The Zone und das ist ja in dem Sinne ein Einschnitt natürlich auch für den deutschen Markt, der sehr heftig sein wird, weil da haben wir auch schon darüber berichtet, Amazon bzw. Sky werden ja dann neu ins Boot der NBA einsteigen.
Und das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Genau, du sprichst es an. Es dreht sich um den Basketballsport. Klar, Super League Basketball kostenfrei bei The Zone, schön und gut. Aber der Punkt ist halt wirklich der, dass man sich mal vor Auge führen muss. Wir hatten es ja in einem Folgentitel vor einigen Monaten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange das genau her ist. NBA bei The Zone weg, neu, vielleicht bei Amazon Prime Video, keine Ahnung, Disney, weiß ich nicht, aber Comcast und Sky ist ja, liegt auf der Hand, aber dazu gibt es ja überhaupt keine Kommunikation. Das ist schon erstaunlich, wenn man sich dann vor Augen führt, dass da nächstes Jahr dann NHL und NBA beheimatet ist und NBA ist ja schon eine Hausnummer. Ich erinnere an die Marketingkampagne, die Rania gefahren hat. Das ist ja nach wie vor eine coole Sache, dass sie dieses Recht sich gesichert haben, aber nächstes Jahr keine NBA mehr bei The Zone, kann ich mir irgendwie Stand jetzt noch nicht vorstellen, weil nichts kommuniziert wird.
Ja, aber wir haben ja darüber gesprochen, das scheint ja in dem Sinne unter trockenen Tüchern zu sein, deswegen muss man da einfach mal abwarten. Wie gesagt, hört euch dazu nochmal die alte Folge an, das war ja in dem Sinne auch Folgentitel und Titelbild dazu. Deswegen eine interessante Sache, muss man sagen, dass The Zone beim Thema Basketball eben nachhelfen muss. Nachhelfen wird die NFL in dem Sinne bei RTL im Programm auch ein wenig. Da hat man jetzt aufgrund der London Games, muss man da kräftig am Programm rumschrauben. Heißt aber auch gleichzeitig, dass etablierte Formate wie exklusiv Weekend ihren Sendeplatz verlieren und dann gleichzeitig im Streaming-Bereich aufblühen müssen, das Ganze bei RTL Plus im kostenfreien Bereich, was aber sicherlich viele Nicht-NFL-Fans jetzt nicht so erfreuen.
Ich glaube, dazu müssen wir einfach nur auf die Instagram-Kommentare unter den jeweiligen Posts hinweisen. Also, dass sich RAN NFL quotenmäßig weiterhin schwer tut, werden wir nachher nochmal ansprechen. Und RTL, die London Games. Habe ich RAN NFL gesagt, um Gottes Willen, natürlich, RTL NFL und natürlich gerade mit dem, dass es mehrere Wochen hintereinander sind, am 3. November zum Beispiel wird stattdessen Bauer sucht Frau international gezeigt, bevor dann am 10. November, und das ist ja nochmal wirklich wichtig für RTL, das Munich Game, also das einzige Deutschlandspiel in dieser Saison der NFL gezeigt wird, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das quotenmäßig weitergeht. Man tut ja gerade viel, auch mit Show-Openings und so, sprechen wir nachher nochmal alles an. Aber die Exklusiv-Weekend-Fans werden sich darüber nicht erfreut zeigen und tun es ja auch nicht, was man in den letzten Tagen schon mitbekommen hat. So, dann sprechen wir darüber, dass ja ein großer des Tennissports abtritt. Wir wechseln nochmal in eine andere Sportart. Rafael Nadal hat sein Karriereende bekannt gegeben, wo man das im Fernsehen vielleicht sehen kann, kommen wir nachher nochmal drauf. Aber vorher ist er beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien am Start. Das Ganze geht Aufnahmezeitpunkt heute los, geht bis zum 19. Oktober. Djokovic, Sinner, Alcaraz, Medvedev, Früne, die sind alle mit am Start, alle kassieren mindestens mal 1,5 Millionen Dollar. Der Sieger kriegt 6 Millionen Dollar, das ist mehr als das Doppelte als bei einem Grand Slam Sieg. Großes Primborium, viel Show, vielleicht, Luca, hast du diesen kino-cineastischen Fancy-Trailer schon gesehen, und zu sehen gibt es das Ganze kostenlos bei The Zone und auch bei Sky.
Ja, siehst du mal, zwei Fernsehsender, die sich, ein Streaming-Sender und ein Fernsehsender, die dann das Ganze dann gleichzeitig zeigen werden, kennen wir ja eigentlich so nur von der MotoGP, wenn man das so sehen möchte, oder auch von Frauenbundesliga, wo man mehrere.
Oder die US Open.
Oder US Open, genau, aber wird auch in dem Sinne vermehrt. Six Kings Slam geht los.
Und nicht so eingängig, ne?
Nee, an dem Titel müssen sie noch irgendwie rumschrauben, aber hört sich wahrscheinlich.
Ja, nächstes Jahr sind es ja nur noch Five Kings.
Im Englischen hört sich es dann vielleicht ein bisschen besser an. Bisschen besser läuft es auch mittlerweile, muss man sagen, für die Länderspiele, was das Thema Football angeht, gab es in Deutschland zumindest lange nicht. Und das hat sich Ganze auch DF1 zu Herzen genommen. Die zeigen das Ganze als der Restart im Endeffekt für die Football-Nationalmannschaft. Ab dem 26. Oktober geht man dort mit Deutschland und Schweden im Rahmen der American Football Europameisterschaft dann an den Start live. Das Ganze ab 16.55 Uhr. Es ist, wie gesagt, schon das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft nach 10-jähriger Pause.
Genau, dazu haben wir gleich noch eine weitere Neuigkeit von DF1. Vorher springen wir allerdings nochmal zu zwei anderen News. Luca, und das ist genau der zweite Punkt, von dem ich eben erwähnt hatte. Wir haben einen Sportrechte-Podcast gestartet und haben es uns nicht erträumen können, von solchen Themen zu sprechen, müssen wir es jetzt aber trotzdem tun. My Style Rocks. Eine neue Fashion-Show bei Sport1 nach dem Start von Exathlon Nuden, das nächste Format, mit dem man versucht, irgendwie mit Nicht-Sportinhalten versucht, die Ausrichtung des Senders auch so ein bisschen zu verändern.
Ja, also das muss man ganz klar sagen, das strebt Sport1 so ein wenig halt an. Ich meine, man muss es ja auch. Ich meine, nur durch Teleshopping oder Storage Wars-Formate, die seit 15 Jahren irgendwie in Dauerschleife wiederholt werden, weiß ich nicht. Da hat man, glaube ich, wenn man das mal irgendwie durchschaltet, auch irgendwie jede Folge auswendig gelernt. Ja, muss man eben mit eigenen Formaten mittlerweile ranklotzen. Exathlon Germany ist ja schon am Start. Hast du mittlerweile eine Folge schon gesehen?
Hallo, nein.
Gut.
Ah, du? Hast du noch mal reingeguckt?
Es kam nicht mehr viel dazu, sagen wir es mal so. Deswegen
Okay.
kann ich dazu jetzt auch nicht mehr beitragen. Ob
Dann
es bei My
lass uns
Style
noch.
Rocks anders sein wird, das sehen wir ja dann. Wird sicherlich spannend sein, montags bis freitags um 18 Uhr. Also in dem Sinne im Vorprogramm von Exathlon Germany wird das laufen. Das Format, muss man aber ganz klar sagen, erinnert aber eher etwas, was so bei Vox laufen könnte.
Dino
So,
Maria Kretschmer,
ja,
ja.
genau. Diese
Shopping Queen.
typischen ja, Vorabendsendungen oder Abendsendungen im Endeffekt, so ein Fashion Battle, wo dann 12 Frauen, so heißt es in dem Pressetext, dass man dort antritt und dann halt eben in dem Sinne der Beste oder die Beste wird dann gewählt, um das Ganze dann zu gewinnen. Preisgeld gibt es auch, 20.000 Euro gibt es dann wohl für die Wochengewinnerin und in der Jury sitzt unter anderem Harald Glöckler. Also von daher konnte man ja Prominenz dazu gewinnen, ob das Format dann auch lange halten wird. Gleichzeitig zu Exathlon Germany. Gut, da hat man hier ein bisschen Freiheit, wie man das Ganze streckt. Nicht über 3 Monate, weil da kann man mal eher den Stecker ziehen. Aber bei Exathlon Germany, wie gesagt, das muss ja 3 Monate laufen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Fantalk eingeschränkt worden, beziehungsweise wird ja gar nicht gezeigt in der Ligaphase der Champions League. Ist jetzt da zumindest anders. Ob das quotenmäßig ein Erfolg wird, sehen wir dann vielleicht in den kommenden Wochen. Auch hier im Podcast.
Ja, man sehnt sich die Darts-WM bei herbei. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wann? Kochshow bei Sport1. Ich warte drauf. Und kleine Korrektur, die 20.000 Euro gibt es nur für die Staffelgewinnerin,
Ach
nicht
so, ja,
für die Gewinnerin einer jeden Woche. Das
dann.
zeigt vielleicht einmal mehr
Okay,
den
gut.
Stellenwert dieser Sendung. Aber ja, schaltet doch gerne mal ein, MyStyle Rocks oder Exathlon auf Sport1. Wir freuen uns über eure Meinungen und Eindrücke. Dann kommen wir zu Dein, der Sportstreaming-Dienst, der ja mitten in der zweiten Saison ist. Die in anderen europäischen Handballwettbewerbe sind inzwischen gestartet. Das Ganze gehört ja zum Axel Springer-Konzern und nun werden neue Investoren gesucht. Und unter anderem hat Bloomberg darüber berichtet, mit wem Dein in Zukunft zusammenarbeiten könnte und wie hoch die Unternehmensbewertung liegt, Luca.
Ja, Dein arbeitet mit UniCredit zusammen, um das Interesse vom Fernsehsender eben mit Finanzinvestoren zu wecken. Es geht darum, um ein Media for Equity Deal, der dort in Erwägung gezogen wird. Für die Leute, die es nicht unbedingt kennen, das heißt damit, ein Medium oder eine Mediengruppe kann eine Mediengruppe sein, beziehungsweise auch ein Unternehmen, was dort investieren möchte und die kriegen dann in dem Sinne möglicherweise Werbefenster oder sponsern in dem Sinne gewisse Formate. Das kann in
Ja.
unterschiedlichen Formen laufen und dort,
AVD, Formel 1 Highlights,
wenn man
Powered
das
by
genau,
XX,
ähnlich
ja.
zum Beispiel. Deswegen wird das aktuell eruiert. Dein Geschäftsführer Christian Seifert bestätigte das Interesse und erklärte, dass ein strukturierter Prozess zur Evaluierung strategischer Optionen durchgeführt wird. Und das in dem
Schönes
Sinne,
bürokratische Deutsch.
genau, und die Unternehmensbewertung von Dein, um das nochmal abzuschließen, soll laut dem Bericht von Bloomberg bei mindestens 60 Millionen Euro liegen. Dein, ja, seit dem letzten Jahr am Start und geht jetzt in dem Sinne mit der Handball-Bundesliga in die zweite Saison.
Und noch vielen weiteren. Hast du denn Gegenfrage nochmal in deine Übertragung reingeguckt? Ich mache das ja schon ab und zu. Ich finde, das macht sich wirklich immer ganz gut.
Tatsächlich
Außer, dass
nicht.
wir natürlich nach wie vor
Ja.
kein Fan von Wettquoten
Ja.
im Spielplan
Ja,
sind.
nein, absolut. Aber ich glaube, außerhalb von dessen, was wir vielleicht auch mal zusammen gesehen haben, habe ich eigentlich nichts gesehen, außer vielleicht auf dem Kanal von Schmiso, wo er mit Pommes abhängt und zum Spiel fährt oder sowas. Aber sonst tatsächlich an Übertragung selber habe ich von deinen nichts gesehen. Aber
Dann ändern wir das auch noch mal.
ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, dein macht da, glaube ich, keinen schlechten Job. Wie gesagt, dass man jetzt sich jetzt Investoren ranholt, ist, glaube ich, jetzt nicht das Problem. Da möchte man wahrscheinlich auf lange Sicht einfach sicher am Start bleiben. Und ich glaube, das ist jetzt in dem Gefilde auch nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, die Meldung ist in dem Sinne einfach nur, weil es eben ein junger Streamingdienst ist,
Logische Folge, ja.
sehr überraschend. Aber wenn man das so liest, ist es eigentlich
Da
nachvollziehbar.
wären mal neue Abonnentenzahlen ganz interessant, wie da so der Stand ist.
Ich meine, aktuell gibt es ja hier und da einige Log-Angebote. Sky-Kunden, glaube ich, kriegen aktuell Dein für einen Zehner oder sowas. Im Jahresabo, also wenn man das sich überlegt, ich glaube, das normale kostet 12 € im Jahresabo, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch entsinne, oder 12,99 oder sowas. Deswegen versucht man da ja auch in gewisser Weise so ein bisschen neue Leute ranzukriegen. Aber ich finde, es ist immer noch, obwohl man ja mittlerweile auch im Fernsehen selber viel Werbung schaltet, wirkt immer noch so ein wenig versteckt, bin ich
Ja,
ehrlich.
voll. Ja, das stimmt. Ja. Aber man tut ja wirklich viel mit der Zusammenarbeit mit den Öffis und mit Welt und so. Da passiert da schon ein bisschen was. Also wir drücken den Daumen, dass es weiter gut läuft, weil das ist ja auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ich glaube, das Projekt fand ja von Anfang an ziemlich spannend. So, dann kommen wir zu den Kurznews. Ist heute nicht ganz so viel. Wir sprechen nochmal ganz kurz über DF1. Neben dem Football-Länderspiel der Premiere oder des Comebacks der deutschen Football-Nationalmannschaft, was Luca eben schon erwähnt hat, wird auch der Davis Cup im Tennis bei DF1 zu sehen sein. Seines Zeichens ja das große Event in Malaga beim Abschied von Rafael Nadal, wo er seine letzten Karrierespiele spielen wird. Kleiner Wermutstropfen für mich ehrlicherweise. Es kann sein, dass der Nadal-Abschied nicht im Free-TV zu sehen ist, wie das ja zum Beispiel bei Roger Federer beim Laver Cup der Fall war, bei Eurosport war das damals. Ja, also falls es das Finale Deutschland gegen Spanien geben sollte, dann können wir den Nadal-Abschied auch im Free-TV sehen, weil DAZN, DF1, die Sublizenzen quasi dafür gegeben hat, die Spiele des Deutschen Tennisbundes zu zeigen, ab dem 20.11. Bisschen schade, aber im Prinzip natürlich gut für die deutschen Tennisfans, dass man den Davis Cup sehen kann, was ja auch wichtig ist. Aber so ein bisschen der Nadal-Nostalgiker hätte sich da noch den einen kleinen Punkt mehr gewünscht. Aber vielleicht ist da sogar noch was möglich.
Ja, da muss man einfach nur hoffen, dass die Deutschen dann gut spielen und dann gibt es vielleicht das
Und die
Finale.
Spanier.
Ja, man muss quasi doppelt hoffen. Also von daher, aber bei den Spaniern mach ich mir jetzt, obwohl ich jetzt beim Tennis wenig Expertise habe, mache ich mir da irgendwie weniger Sorgen, dass sie das nicht schaffen sollen. Aber hoffen wir mal auf beide Teams, dass sie da weit kommen. Dann sind wir weiter und gehen weiter durch die Kurznews und gehen dann einfach ins Sportmecker Österreich, David. Jetzt liest man aber erstmal, und das steht in unseren Notizen drin, schlechter Auftakt für Canal Plus in die Europa League. Also es lief ja sehr holprig. Klär uns mal da auf. Da war zwar jetzt nicht ein gewisser Analytiker, der den Matchplan bei Sky
Ja,
macht,
das ist.
involviert, aber es war also die Vorgehensweise dazu war ein wenig ähnlich.
Wir hatten den gleichen Flashback, Luca. Es ist ja zugegebenermaßen schon ein paar Wochen her. Canal Plus hat als erstes Europa League-Spiel, glaube ich, müsste es gewesen sein, Rom gegen Bilbao gezeigt. Also Kommentator
Absolut
Thomas
korrekt,
Drucke
ja.
sitzt dann vor Ort im Estadio Olimpico und es sollte eine Vorberichterstattung im Studio geben, in dem neu errichteten da in Wien. So, und wir kennen ja und lieben alle noch das Instagram-Reel von Jan Henkel, wo er mal während Lukas Lieblingssendung, dem Matchplan bei Sky, während der Live-Übertragung bei Instagram live gegangen ist. Also Matchplan wird ja live produziert und gesendet und dann ist er während der Sendung mit einem Insta-Reel auf seinem Profil eingegangen und hat gesagt, ja, ich stehe hier gerade hinter ihm, so Warnleuchten, die sich drehen, wie heißt das? Gibt's dann, egal, ihr
Ja,
wisst was,
genau.
so ein Feueralarm halt. So, ja, wir können gerade nicht ins Studio, hier ist irgendwie Feueralarm. So, danach ein paar Minuten ging es dann irgendwie weiter. So, und genau das gleiche ist jetzt in den Auhof-Studios von Canal Plus auch passiert. Da gab es einen Kabelbrand, es ist nichts, keine Menschen zu Schaden gekommen oder so, alles gut gegangen. Die Studios durften nicht betreten werden, es gab Rauchentwicklung, Geruchsbelästigung und so weiter, aber eben dann auch das gleiche Bild, wie im Hintergrund so ein Feuerwehrauto steht und die Moderatorin von Canal Plus dann auf Instagram gesagt hat, ja, wir haben hier gerade Feueralarm im Studio, die Berichterstattung geht dann erst um 8:50 direkt aus Rom los. Ja, Halbzeitanalyse und Nachberichterstattung ging dann wieder im Studio, aber eben nichts davor, das war ja, kein schöner Auftakt, kann niemand was dafür. Wahrscheinlich über die genaue Ursache wissen wir nichts, aber es gab uns ziemliche Jan-Henkel-Flashbacks.
Und da auch nochmal Grüße an den Mann vom Matchplan, muss man ganz klar sagen. So, dann gehen wir weiter vom Kabelbrand rüber zur Insel. Gary Lineker kündigte in der letzten Match of the Day, die Sendung, die unter anderem, oder die nicht unter anderem, sondern die in der BBC läuft, an, dass es seine letzte Sendung vor der Länderspielpause ist. Also so ganz kurios hat er es gesagt, David.
Er hat so gesagt, ja, es ist meine letzte Sendung vor der Länderspielpause.
Ja, mit
Ja.
extremer Pause.
Genau.
Er ist ja schon jetzt seit längerem bei BBC dabei. Man hat ja immer noch so ein bisschen dieses Thema, im letzten Jahr müsste es gewesen sein, wo er auch mal kurzzeitig suspendiert worden ist von der BBC, wenn ich mich da auch nochmal recht entsinne.
Hatten wir auch hier im
Hatten wir
Podcast,
auch
ja.
relativ früh hier im Podcast und da könnte es jetzt möglicherweise zu einem Bruch kommen, denn auch die BBC in England wird es ja nicht wie nicht anders diskutiert, wie auch hier in Deutschland, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Zuge dann BBC ja mehr und mehr einsparen muss und auch dort die Experten, gerade dort vielleicht in England, aufgrund der hohen Medienpräsenz und auch der Historie, verdienen sehr gut und da könnte Gary Lineker eben jetzt einer davon sein, der möglicherweise dann nicht mehr für den Sender auftreten könnte, ist aber hier, wenn ich jetzt mal so sagen darf, du hast die Details dazu, aber eine Spekulation, aber es ist möglicherweise sehr realistisch, dass er vielleicht aufhören könnte.
Ja, also wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Es gab so ein E-Mail-Wechsel des BBC-Sportchefs, wo Gary Lineker für seine Dienste gedankt worden ist. Offiziell gemacht wurde das jetzt allerdings nicht, ob die Mail echt ist oder nicht. Aber Fakt ist, die Zahlen kursieren, dann ist es vielleicht so Halbfakt, dass er schon einer der bestbezahltesten Moderatoren der BBC ist. Es ist ja diese Highlight-Show der Premier League in dem Sinne,
Die
ja,
Sportschau
dann auch,
der
genau.
von der
In der
BBC dann,
BBC
ja.
und da sollen wohl 1,35 Millionen Pfund fließen. Das ist natürlich eine Stange Geld und da gehört er sicherlich zu den Topverdienern und da kann man schon mal drüber diskutieren, inwiefern das angesichts des Spardrucks, die ja auch oder die BBC ja auch unterliegt, noch gerechtfertigt ist. Aber das werden wir auch weiter beobachten. Luca, haben wir sonst noch was von den Neuigkeiten? Ansonsten gehen wir gleich weiter zu den Quoten und danach natürlich noch zu den Bewertungen und Lacher der Woche. Wir steigen ein in die Quoten mit einem bombastischen Spiel. Ich glaube, wir waren alle wirklich geflasht von dem, was da auf dem Fußballfeld passiert ist. Es ist zugegebenermaßen auch da schon wieder ein paar Wochen her. Der Wiesengipfel. FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen in der Allianz Arena. Das stärkste Sky-Top-Spiel seit April 2023. 1,89 Millionen Zuschauer im linearen TV. Das ist ja auf jeden Fall richtig, richtig stark. Mit Sky Go und Wow sind es 2,3 Millionen Zuschauer. Es ist das neuntbeste Einzelspiel jeher auf Sky. Linearer TV-Marktanteil 9,8%, das zweitbeste seit 2016. 15% werberelevante Zielgruppe bis 59, auch das zweitbeste seit 2016. Die Konferenz 1,3 Millionen Zuschauer fast, Luca. Was für ein wahnsinniger Erfolg für es, und das muss man immer wieder betonen, Pay-TV.
Absolut, also so Zahlen, das bringt nur Sky und das, also ich finde, das ist schon echt immer der Wahnsinn, wenn man da am Sonntag oder auch dann teilweise in den Tagen danach dann auch mal schaut, was dann bei unter anderem bei den Quotenmeter oder bei DWDL steht, wenn Sky-Bundesliga-Zahlen veröffentlicht werden von ja, den Quotenboxen, und dann kommt Sky in den Top 25 auf und dann auch noch sehr weit oben, gerade in der werberelevanten Zielgruppe. Man war da am 28.09. an dem Samstag eben drittbeste Sendung in der Zielgruppe mit eben 0,66 Millionen und das muss man erstmal schaffen. Also von daher ist es echt der Wahnsinn, was Skydor abliefert. Und ja, in dem Sinne, klar, mit den Quoten, die man ja in dem Sinne konstant misst, was ja bei DAZN immer nur ab und an veröffentlicht wird, ist das ein Thema, was dann ja hoffentlich weiter anhält. Ich meine, am Wochenende jetzt zum Zeitpunkt kommt ja ein weiteres Topspiel dazu, Bayern gegen Stuttgart, was möglicherweise an den Quoten ähnlich rankommen könnte, aber Bayern gegen Leverkusen gerade der Rekordmeister gegen den amtierenden Meister immer sehr brisant, muss man ganz klar sagen.
Ja, und wenn man sich das jetzt nochmal genauer anguckt, also im Gesamtpublikum stärker als RTL aktuell, stärker als das aktuelle Sportstudio, du hast es angesprochen, in der Zielgruppe ist nur die Tagesschau und der Brennpunkt stärker. Heute-Journal ist schwächer, alles Mögliche, das ist schon wirklich richtig beeindruckend. Und auch sonst war das ein richtig gelungener Samstag. Die Sportschau im ersten ist auch hinter Sky zurückgefallen. Zumindest beim Marktanteil stellenweise insgesamt waren es aber trotzdem 3,3 Millionen Zuschauer. Wie immer nehmen wir diese 4 Millionen Marke immer als Richtwert für eine richtig, richtig gute Sportschau. Beim Sportstudio waren 1,85 dabei. Sport 1, Schalke gegen Münster, dann auch über 500.000, knapp 560.000 im Free TV. Also das war ein richtig ja, krasser Samstag. Und eine Woche später, Dortmund gegen Union, war da Samstagnachmittags angesagt. Da waren es auch wieder über 1 Million in der Konferenz. Pauli gegen Mainz war dann abends das Saisontief mit nur 440 Zuschauern. Das sind ja
440.000.
Ach sorry, ja genau, das sind ja nicht, das ist ja nicht mal ein Viertel von dem, was Bayern gegen Leverkusen hatte.
Ja.
Aber nachmittags immer stark.
Nee, absolut. Also nachmittags, obwohl die, glaube ich, die Konferenz war jetzt da auch nicht so stark, wenn ich mich da jetzt nochmal erinnere. Also von den Mannschaften her.
Ja.
Deswegen Konferenz irgendwie, das guckt sich
also
jeder
Leverkusen,
an.
Also ne? Leverkusen und Dortmund?
Ja, Dortmund zieht dann in dem Sinne wahrscheinlich schon, aber Leverkusen, wenn die, also die sind ja auch in der Konferenz ja auch vertreten, deswegen
ja.
Ist das ja wahrscheinlich, je nachdem hier und da, Quotengarant vielleicht, aber jetzt nicht so wie vielleicht Dortmund oder Bayern, wenn die mal in einer Konferenz zusammen sind, glaube ich, dann kriegst du ja nochmal hier und da ein paar tausende Zuschauer nochmal hervor. Aber dennoch weiterhin Konferenz super stark, also das ist eine Konstante. Deshalb glaube ich auch wichtig, wenn man eine Konferenz dann auch ab dem nächsten Jahr auch weiter behalten kann, weil das ist das, was die Zuschauer dann wirklich sehen wollen.
Ja, absolut. Das ist die Wahl jeder Sportsbar, die nicht in der Bundesliga Standort steht, wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, dann rushen wir einmal kurz ein bisschen durch die anderen Zahlen. Wir haben heute ein bisschen mehr, deswegen einmal ganz kurz und aufs Tempo gedrückt. Frankfurt gegen Wolfsburg, Frauenbundesliga im ZDF, durchschnittlich nicht mal 1 Million erreicht. Rad-WM war da schon ein bisschen erfolgreicher, durchschnittlich 750.000, zumindest wenn man jetzt die Sportartenansprüche nimmt. Radsport im ZDF ist ja immer so eine andere Sache. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Luca, kannst du ja nochmal notieren für nachher. Dann MotoGP, Grand Prix von Indonesien, zugegebenermaßen war das Rennen morgens um 9 Uhr und das bei Sky exklusiv durchschnittlich über 60.000. Das ist natürlich viel, viel weniger als die Formel 1.
Finde ich aber jetzt tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn du überlegst, dass,
ja?
Also finde ich okay, allein die Uhrzeit und B, dass es bei Sky läuft, wenn du überlegst, dass die DTM auf ProSieben 200.000 gucken.
Ja, das stimmt. Und wenn ich mir überlege, wie viele ran hier ELF gucken.
Also von daher finde ich, ist etwas, wenn man das mal so einfach mal in Betracht zieht dafür, du, und dann hast es ja gleiches Ding mit der Bundesliga, dafür, dass es im Pay-TV läuft, 60.000 muss er auch erst
mal zusammenkriegen. Ja, stimmt.
Also von daher, ja. Mit der Formel 1 kommt es auf jeden Fall nicht ran, keine Frage, aber ich finde, das muss jetzt, das ist für mich jetzt kein Wunder, deswegen finde ich 60.000 die Uhrzeit und allein dann dazu ist es echt gut. Also finde ich irgendwie tatsächlich.
Und noch dazu? Muss man auch immer sagen, eine gute Truppe, die das macht.
Eben.
Das ist immer noch das erste Jahr MotoGP bei Sky. Das ist eine ganz schöne Sache, sich das anzugucken. Also auch da nochmal Empfehlung. Dann springen wir in die Europa League. Die Frankfurter Eintracht war in Istanbul zu Gast. Das lief für RTL auch ganz gut. Über 2 Millionen, 2,5 in Halbzeit Nummer 1. Dann kamen ja nochmal 300.000 in der zweiten Halbzeit dazu. Also so 2,8, 2,9 Millionen waren es dann da. Man hat zwar die Primetime nicht gewonnen an dem Abend, aber trotzdem richtig starke Quoten eingefahren, wie wir es bei der Europa League ja gewohnt waren. Und Luca, dann muss ich den Köln-Fan auf jeden Fall nochmal zu Wort kommen lassen mit dem Abend rund um das Abschiedsspiel von Lukas Podolski, das ja nicht beim Bundesliga-Sender Sat.1, sondern bei ProSieben gezeigt worden ist.
Ja, und das mit einem Hintergrund, dass man ja vorher noch das Vorprogramm hatte mit TV Total. Sebastian Puffpaff ging da schon ab 19.45 Uhr auf Sendung, hat da ein kleines Poldi-Spezial, wie man das genannt hat, dann gemacht. Das, glaube ich, dann bis Viertel nach 8 oder 20 nach 8, was man da dann gezeigt hat, live aus dem Rhein-Energiestadion. Also man hat da in einer Loge sogar so ein kleines Set aufgebaut. Das war eigentlich echt ganz lustig. Das war sicherlich auch so ein bisschen der Sendeplatz geschuldet. 19.45 immer eine ganz komische Sendezeit, muss man ehrlicherweise sagen. Ging dann aber tatsächlich im Abschiedsspiel ein bisschen besser. Erste Halbzeit da 1,46 Millionen Zuschauer und zweite Halbzeit 1,63 Millionen Zuschauer. Marktanteil dort in der Spitze 9,6 Millionen, was man dann aber, finde ich, über den Abend ganz gut gehalten hat, weil ab 22.10 Uhr, wo das Spiel dann auch in dem Sinne beendet war, 1,52 Millionen, das gar nicht mal so schlecht für ein Abschiedsspiel, wo es ja eigentlich in dem Sinne sportlich um nichts geht.
Ja, genau, so kann ich das unterschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Leute beim Fabi Klos Abschiedsspiel auf dem YouTube-Account von Arminia mitgeguckt haben, das wurde ja nicht im Fernsehen gezeigt. Das hätten wir uns allerdings, Luca, ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen haben.
Doch, da haben wir drüber gesprochen,
Hätten ja schon irgendwie Magenta erwartet, ne? Aber war nicht so.
Ja, genau. Also deswegen, weil da und du hast ja in dem Sinne auch nichts großartig mehr gesagt, bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass ja Magentasport es irgendwie zeigen wird. Aber im Endeffekt hieß es dann, okay, wir machen es dann doch selber. Also im Falle von Arminia Bielefeld. Ich habe gerade noch mal geguckt. Auf YouTube hat man zumindest die Live-Aufzeichnung davon 64.000. Würde ich mal sagen, okay, für einen YouTube-Kanal.
Von den
Das geht sogar,
Drittligisten.
genau, also von daher, so Sachen sind ja teilweise dann doch sehr versteckt, deswegen ist es echt okay, also klar.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den Quoten durch und kommen zu den Beobachtungen. Sie liegen noch ganz gut in der Zeit, deswegen haben wir echt Zeit, über einiges zu quatschen. Wir haben so ein bisschen nach Sendern sortiert. Heute Sky, DAZN, die Öffis, RTL, Magenta und natürlich am Ende auch ja, der Lacher der Woche, der auch heute nicht fehlen darf. Und wir fangen, glaube ich, an mit einer Sache. Ich glaube, so hoch können wir uns inzwischen hängen, die selbst wir verhindert hätten oder hätten verhindern können. Denn Florian Schmidt-Sommerfeld war am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga am 28. September auf einem Einzelspiel eingeteilt bei Freiburg gegen Pauli. Das ist gefühlt schon 2, 3 Jahre her, dass das letzte Mal ein Einzelspiel kommentiert hat, hat er auch gesagt im Podcast Lauschangriff FC, den er mit Jan Platte macht. Wenn wir und die Kollegen vom Kommentatorenblock vielleicht so etwas aggressiver in die DMs geslidet wären, hätte nicht Marcel Meinert spontan noch einspringen müssen.
Aber das eine Sache, da hatte ich tatsächlich, also den Podcast höre ich sehr gerne, aber da hatte ich tatsächlich in die Folge blöderweise da nicht reingehört und dann kommt sowas heraus. Aber wir sind ja, oder du bist ja in dem Falle da gewesen, genauso wie die Kollegen vom Kommentatorenblock, da auch nochmal Grüße raus. Ja, schon sehr kurios, muss man sagen. Aber klar, wenn er seit gefühlt, oder du hast gesagt 2 Jahren, wenn er dann in dem Sinne dann auch nicht mehr im Stadion war,
Irgendwann in Corona, ja.
ja, das dann nicht mehr gemacht hat, ist das schon echt kurios und wild und deshalb kann man das, glaube ich, verpennen. Aber dass er da
Ja,
nicht
es ist
nochmal
ja.
auch, dass er da nicht noch auch vielleicht nochmal dran erinnert wurde, finde ich eigentlich daran nochmal sehr kurios.
Ja, ich weiß halt nun auch, wie die Dienstpläne da aussehen. Es ist halt echt eine Excel-Tabelle und ihr wisst, wie schmal Zeilen in der Excel-Tabelle sind und Kommentator für Konferenz und für Einzelspiel stehen direkt übereinander. Kann ich verstehen, dass man das übersieht. Aber naja, ich hätte es auch mal wieder lustig gefunden, ihn zu sehen in dem Stadion in der Bundesliga. Aber vielleicht wird er jetzt beim nächsten Mal daran erinnert, falls er nochmal auf ein Einzelspiel gesetzt wird.
Genau.
Genau, dann ja, bleiben wir an demselben Spieltag. Wir haben ja eben schon über das Topspiel Bayern gegen Leverkusen gesprochen. Und ihr kennt ja auch, dass es beim Sky-Topspiel immer ja, das Tactical-Feed gibt. Auf Sky Sport Bundesliga 3 müsste das dann sein. Und diesmal gab es einen Vusiala-Feed. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das angeguckt haben. Ich habe zumindest einmal ganz kurz reingeschnippt und da konnte man eben Florian Wirtz und Jamal Musiala dauerhaft beobachten. Hannes Herrmann durfte das kommentieren, zusammen mit Mirko Slomka. Erstmal schön, dass er die Aufgabe bekommen hat. Und dann vielleicht dein Statement zu diesem Extra-Feed, zu dieser besonderen Aufmachung. Und danach müssen wir nochmal drüber sprechen, was danach Abpfiff mit der Werbung passiert ist.
Also finde ich grundsätzlich schön, dass man sowas macht. Also klar, bei so einem Spiel gerade Florian Wirtz und Jamal Musiala, zwei ja, Spieler, die für unter anderem die deutsche Nationalmannschaft sehr viel Freude bereiten und natürlich auch für ihre beiden Vereine. Deshalb macht sowas natürlich auch sehr viel Sinn. Man hat das ja letzte Saison mit unter anderem dem Matchplan oder Matchplan Live im Tactical Feed gezeigt mit Jan Henkel und auch Martina Voss-Tecklenburg, wenn ich mich da nochmal richtig erinnere. Das fand ich ja
Leverkusen Bayern war das,
genau,
ja.
ja, das war das Rückspiel.
Frimpong.
Finde ich tatsächlich, dass das sowas besser funktioniert. Klar, bei jedem Spiel, glaube ich, wenn man das macht, wenn man sich jetzt irgendwie zwei Spieler raussucht, glaube ich,
Ja,
funktioniert das jetzt
klar.
nicht unbedingt. Aber bei so größeren Spielen im Topspiel wie zum Beispiel jetzt Bayern gegen Stuttgart könnte man ja sowas ja auch wieder probieren. Wird dann wahrscheinlich nicht kommen, weil sonst hätte man das ja schon längst verkündet. Aber sowas hätte Potenzial, muss man ehrlich sagen, dass man das so macht. Deswegen finde ich eigentlich ganz nett. Auch, dass Hannes Herrmann das macht. Auch jemand, der, finde ich, in den letzten Wochen, und das sieht man ja auch so ein bisschen an der Ausrichtung von Sky, wie man ihn dort positioniert, jemand, der auch im Einzelspiel, gerade in der zweiten Liga, sehr viel macht und ja auch in der Bundesliga-Konferenz hier und da vertreten ist. Und deswegen freut mich da auch, dass er da vermehrt dann auch solche Sachen begleiten darf.
Ja, auf jeden Fall mega gut. Dann kommen wir zu einem Punkt nach dem Abpfiff, denn Es gab so eine Splitscreen-Werbung. Also die Bilder bleiben bei Ihnen, RTL Formel 1-like. Und dann wurde rechts im großen Fenster sollte Werbung gezeigt werden. Ich habe normal über Wow geguckt, den linearen Sender. Ich glaube Sky Sport Bundesliga. Und dann blieb dieses große Werbefenster einfach 30 Minuten leer. Das heißt, man hat Voice nicht
30
mehr
Minuten,
gehört.
30 Sekunden.
30 Sekunden und es lief keine Werbung. Und du hast es, glaube ich, bei UHD geguckt und da war nochmal was anderes.
Ja, bei UAD ist ja auch nochmal, ist ja komplett anders. Ich glaube, da kommen diese ganzen Splits, also diese, die L-Werbung kommt bei UHD, aber die diese 30-sekündige Werbung gibt es, glaube ich, da nicht. Deswegen dürfte es mir da nicht aufgefallen sein, aber man hat da irgendwie, nachdem man, weil man ja nach dem Topspiel der Bundesliga direkt umschalten wird. Zur zweiten Liga hat man da so ein bisschen gefailt. Man hat da nämlich den Trainer laufen lassen vom Tipico Countdown, der irgendwie kurios war. Also da lief irgendwie nicht 100% alles richtig. Einerseits im normalen HD-Feed mit der Werbung und in UHD dann mit dem Trainer. Aber gut, das kann ja mal passieren. Generell UHD manchmal was umschalten und Ton angeht. Ich meine, mittlerweile tatsächlich läuft es ein bisschen besser, aber gerade wenn man reingegangen ist, erster, zweiter Spieltag war es irgendwie nicht so rund, was die Tonabmischung anging. Aber mittlerweile läuft es da schon wieder was besser.
Das ist schön. Das erfreut mich, dass du deinen UAD-Genuss nun auch mit schönem Ton genießen kannst. Genau. Dann kommen wir zum Spiel, das dich ja auch sehr bewegt hat. Das 4 zu 4 zwischen Köln und Leverkusen. Es ging ein bisschen später los, deswegen hat die Sky-Konferenz in der zweiten Liga ein bisschen rotiert. Man hat gesehen, dass es eben keine separaten Konferenzkommentatoren für die Spiele gibt. Das heißt, man hat dann in der ersten Hälfte dem Einzelspielkommentator ein bisschen länger zuhören können und in der zweiten Hälfte theoretisch auch dem Konferenzkommentator, weil eben das Ganze verschoben war. Das heißt, du hast dann wieder Vorberichterstattung im Stadion gehabt, weil das Spiel später losgegangen ist im Köln Einzelfeed. Du hast eine Halbzeitanalyse in der Konferenz gehabt, die dann aus einem anderen Stadion kommen musste, weil in Köln wurde ja noch gespielt. Es war wirklich ziemlich abenteuerlich und das Ganze am ersten Tag von Patrick Helmes als Zweitliga-Experte bei Sky, der ja in Köln stand, obwohl Lisa de Reuter dann alleine die Halbzeit gemacht hat.
Ich meine, gut, wenn auf der Aachener Straße auf einmal nichts mehr nach vorne geht, muss man eben gucken, wie man da dann rotieren muss. Ich meine, da konnte Sky ja auch in dem Sinne wenig machen. Aber natürlich, klar, wenn man so ein Sendesystem hat, dass man dann fixiert auf ein Spiel ist und wenn dieses Spiel natürlich blöderweise dann ja eine längere Pause hat, beziehungsweise dann erst verspätet startet, ist das natürlich ein Problem. Und deshalb, glaube ich, hat man das dann auch okay gelöst, aber auch selbst die Halbzeitanalyse dann aus Köln im Einzelspiel war, fand ich jetzt auch so ein bisschen chaotisch, deshalb aber hat man das eigentlich noch ganz okay gelöst, unter den Umständen muss man sagen.
Und auch lustig war in der Halbzeitanalyse, in der Spielzusammenfassung von Hannes vom Köln-Spiel, war das das vierte Tor oder was jedenfalls, war ein Tor nicht drin, weil das gerade gefallen ist, während diese Zusammenfassung schon lief, die ja auch live ist. Also das war schon wieder ganz besonders. Genau, dann beschließen wir den Themenpunkt Sky heute ab mit dem Hinweis, dass Klaus Feldmann seine Rückkehr beim Zweitligatopspiel feiert oder was heißt vielleicht sogar seine Premiere. Schreibt uns das gerne mal. Die Kollegen vom Kommentatorenblock sorgen da gerne für Aufklärung oder guckt in den Beitrag rein, denn er wird das Topspiel Kaiserslautern gegen Paderborn kommentieren. Auf dem Slot war er, glaube ich, noch nicht. Wenn nicht, dann kann ich mich auch irren, aber das ist der Newspunkt zum Abschluss.
Gut, dann freut euch darauf auf Klaus Feldmann, immer ein guter für ein Topspiel. Deshalb freut mich das auch da in dem Punkt sehr. Machen wir weiter und das Ganze mit DAZN. Ich glaube, oder zu DAZN, glaube ich, diese Folge haben wir irgendwie was übrig gehabt. Deswegen DAZN kriegt ihr heute mal richtig viel zu hören und da reden wir im ersten Punkt bei unseren Bewertungen dazu, dass ja, die Zukunft des Frauen-Europapokals, besser gesagt die Champions League, beziehungsweise dann ab nächster Saison dann auch die Europa League für die Frauen dann eingeführt wird. Die Champions League
Ja.
gibt es ja jetzt schon länger, seit einigen Jahren jetzt auch bei DAZN zu sehen, aber das jetzt ja die letzte Übertragungsperiode oder die letzte Saison in der Übertragungsperiode für DAZN, die ja in dem Sinne in Europa zumindest ja komplett die Hand drüber hat, was das Thema UEFA Women's Champions League hat. Und da stellt sich natürlich uns die Frage, wie es da weitergeht.
Ja, das ist uns jetzt tatsächlich auch erst so in den letzten Tagen ja, auf den Tisch gekommen, dass ja die Rechte da auslaufen, weil ja der neue Wettbewerb kommt. Die Champions League bekommt eine Ligaphase. Ja, was glaubst du denn, wie es weitergeht? Ganz simpel gefragt.
Also für DAZN ist, glaube ich, die UEFA Women's Champions League gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen, wenn man da zentral die Hand drüber hat. Man kann da alle Spiele zeigen. Das macht man ja dann doch gerade in Deutschland mit den deutschen Mannschaften gar nicht mal so schlecht. Also man bietet ja in dem Sinne auch weiterhin ja überwiegend viele Spiele in der kostenlosen Live-Übertragung bei YouTube an. Oder
DF1.
bei DF1 zum Beispiel, genau. Zusätzlich, wie auch heute. Und deswegen ist das etwas, was man weiterhin ja auch im Auge behalten wird, ob sich jetzt jemand für die Europa League der Frauen als Sender in dem Sinne so stark interessiert, wird sich zeigen. Ich meine, klar, der Frauenfußball weiterhin immer noch, also ein Produkt, muss man ganz klar sagen, was ja Potenzial hat. Deshalb sicherlich da viele Interessenten dafür, gerade für die Champions League. Aber ob es dann mit DAZN weitergeht, ist die Frage. Und vor allen Dingen, wie die Zusammenarbeit ja auch mit der UEFA da zusammenkommt. Deswegen ist das so eine Sache, wie man da weiter verfahren wird. Da
Ja.
wird das Monetäre wahrscheinlich aber ganz klar an oberster Stelle stehen.
Also Tendenz geht wahrscheinlich bei uns beiden dahin, dass Champions League und Europa League an den gleichen gehen, wenn es nur einer macht und
Genau.
eher Magenta als Sky Fragezeichen.
Wenn ein anderer da reingehen sollte,
Ja.
dann kann ich mir vorstellen, gut, da ist die Frage natürlich gleicher Zug dazu auch noch, wie es mit der Frauenbundesliga weitergeht. Denn da ist ja mal, dann will man sich ja auch noch abkapseln vom DFB. Ja, ist die Frage. Sky hat ja in dem Sinne aktuell keine Live-Rechte für die Frauenbundesliga. Klar, hat ja in dem Sinne damit nichts zu tun. Deswegen, ja, schwierig. Aber Magenta ist wahrscheinlich da auch sehr interessiert. Ich meine, Frauenbundesliga, eigentlich finde ich so etwas, was man mit Magenta Sport sehr verbindet. Deswegen, warum nicht? Aber ich kann mir einen Verbleib irgendwie von DAZN vorstellen, wenn man da eben mit den YouTube-Streams einigermaßen viel richtig macht. Und deswegen,
Passt zu The Zone Wise auch ganz gut.
ja.
Genau. Ja, wir bleiben dran und schreibt uns doch gerne, was ihr glaubt, wo der Frauen-Europapokal in der kommenden Saison für den deutschen Fernsehmarkt landet. Dann müssen wir noch einmal ganz kurz über ja, französischen Fußball sprechen, denn da ist inzwischen Youssoupha Moukoko gelandet und was Stefan Galla mit Youssoupha Moukoko zu tun hat und was in der letzten Woche passiert ist, da kann uns Luca aufklären.
Ja, es war eine ganz kuriose Situation, wie er ausgewechselt worden ist, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Bei einem Ligue 1-Spiel sagte Galla, nach offiziellen Quellen sei er ja 18. Aber das würde, oder das ist ja bei ihm immer noch so ein Thema, was ja fleißig diskutiert wird, ob sein Alter jetzt echt ist oder nicht. Ich sag ganz einfach, wenn er 18 ist, ist er 18. Also von daher braucht es ja eigentlich nicht viele Diskussionen für. Dass er das dann natürlich in einer Live-Übertragung anspricht, jetzt nicht unbedingt optimal. Deswegen die Sache, dass. Also DAZN hat sich zu dem Thema überhaupt nicht geäußert. Auch, glaube ich, Stefan Galla hat sich dazu nicht geäußert, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch entsinne. Da lässt man das Thema dann wahrscheinlich einfach beruhen und vielleicht irgendwie als Unfall. Aber dennoch bin ich. Hätte man sich da an offizieller Stelle auch entschuldigen können. Ich meine, dass das mal passieren kann, aber ist ja okay, aber dass da natürlich dann jeder drauf springt. Ich glaube, bei X, beziehungsweise dann bei Twitter, ja, wurde dieses Video dann doch sehr häufig geteilt, deswegen nicht unvoll, also in dem Sinne auch nachvollziehbar, dass man sich darüber auch aufregt und da muss man dann eben mit dem Backlash ganz einfach leben.
Ja, genau. Da habe ich, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Dann kommen wir ja noch einmal kurz zu einem Nachtrag. DAZN Champions League geht ja auch bald wieder los. Wenn die Länderspielpause rum ist, steigt ja auch der Europapokal wieder ein. Und wir können hinterhergeben, dass sowohl Jogi Hebel als auch Stefanie Bartschik dabei sind in der DAZN Champions League. Und ja, gerade bei Jogi Hebel haben wir ja noch ein bisschen gewartet. Wir können allerdings auch noch ergänzen, dass uns in der Konferenz, ich habe jetzt nicht ganz so viel geguckt, aber ich weiß, dass in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen was geschrieben wurde, Steffi Bartschik einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht hat.
Gut, kann ich auch nicht viel zu sagen. Viel Einzelspiele geguckt tatsächlich bei der Champions League. Deswegen, ja gut, wenn sie nochmal angesetzt werden, die beiden in einer Konferenz, dann wird man da sicherlich nochmal reinschauen. Wie gesagt, die Champions League geht ja eigentlich nahtlos weiter mit jetzt wieder dem ja, Weiterführen der nationalen Ligen. Und weitergemacht hat auch die Frauenbundesliga, das Ganze während der Länderspielpause der Männer. Die Länderspielpause für die Frauen kommt ja erst noch tatsächlich jetzt in der nächsten Woche. Und da hatte DAZN sich gedacht, komm, das Topspiel des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München, gegen die Meisterinnen, machen wir eine, Zitat, angemessene Berichterstattung aus der Volkswagen Arena.
Ich zitiere: Für die angemessene Berichterstattung sorgt das DAZN-Team vor Ort in der Volkswagen Arena. Ab 17:15 Uhr melden sich Moderator Tobi Warnschaff für Kommentator Markus Theil sowie die ehemalige Bundesligaspielerin Carmen Höflin als Expertin aus Wolfsburg. Also halbe Stunde Vorberichte. Markus Theil kommentiert das erste Mal ein Frauen-Bundesligaspiel für DAZN aus dem Stadion. Wir würden uns natürlich wünschen, gerne häufiger. Und vor allem, wenn wir uns die Vorberichtslänge von deutschen Champions League Spielen, von Bundesligaspielen, die nicht aus dem Stadion übertragen werden, bei den Männern angucken. Finde ich es schön, was DAZN hier unter angemessene Berichterstattung tituliert.
Absolut. Also
Sagen Sie dann,
angemessen.
dass Ihre Herren-Bundesliga-Berichterstattung nicht immer angemessen ist? Und vor allem, wenn es nicht aus einem innovativen Studio kommt oder nicht vor einer Pappwand?
Könnte man meinen. Also angemessene Berichterstattung, ein sehr schönes Wort von DAZN. Also das werden wir vielleicht auch in diesem Podcast auch mehrfach benutzen, wenn es wieder zu gewissen Ansetzungen kommt, die dann nicht aus dem
Das
Stadion
ist
übertragen werden.
die Funky-Programmierung, was die Funky-Programmierung bei RTL ist, ist die angemessene Berichterstattung bei DAZN.
Ja, da zu RTL
Das
kommen wir auch noch gleich, zu deren
Kandidat für den
Funky-Programmierung.
Folgentitel,
Ja,
ja.
gehen wir aber erstmal nochmal weiter und verlassen DAZN und gehen nochmal zu den Öffentlich-Rechtlichen, besser gesagt größtenteils zu ZDF. Zwei von drei Themen sind des ZDFs zu verordnen und da gehen wir in dem Sinne rein mit Martina Voss-Tecklenburg, wie die wieder im ZDF tätig ist, also bleibt in dem Sinne auf dem Lerchenberg weiterhin wohl willkommen und dann eben auch mit dem UEFA Champions League Highlight-Format, das ja dann gezeigt wird am Mittwochabend.
Ja, ganz kurze Appreciation dafür. Nicht nur, dass Martina Voss-Tecklenburg zurück ist. Ich meine, da gab es ja zu Recht auch genug Negativschlagzeilen Ende des letzten Jahres rund um ihren Rückzug aus der Nationalmannschaft und dann trotzdem irgendwelche Vorträge halten. Da wurde groß drüber diskutiert. Aber ich habe es sehr, sehr genossen, an einem Champions League Mittwoch nach Abschluss der Konferenz ins ZDF zu schalten und dann so eine schöne Ersatzsendung einfach zu sehen, weil die kriegst du bei DAZN nicht, du kriegst bei im ZDF fast Live-Interviews aus den Stadien. Also es ist echt richtig schön, was also gerade dann hier KMH oder Jochen Breyer oder ich glaube auch manchmal Sven Voss, weiß ich gar nicht, dann
Ja
mit den
doch, Sven
wechselnden
Voss, genau, ist auch gut.
ExpertInnen dann
Ja.
machen. Wer das alles macht, haben wir auch in der letzten Podcast-Folge aufgeführt. Genau, dann können wir noch kurz berichten, dass die im Livestream gezeigten Radsportübertragungen in der ARD jetzt vorerst zu Ende sind für dieses Jahr. Der Münsterland-Giro wurde von Flo Kurz und Erik Zabel übertragen, weil die Rad-WM ja nicht bei unserem Radsportsender dem ersten gezeigt worden ist oder nicht in der ARD, sondern im ZDF. Und da wurde diesmal sogar die Zieleinfahrt gezeigt, Luca.
Ja, zum Glück. Also das schon mal für eine positive News. Genau, Rad-WM im ZDF macht Spaß. Also Marcel Kittel, ganz ehrlich, wünsche ich mir irgendwie, finde ich, irgendwie bei Tour de France in der ARD oder vielleicht ein mögliches Comeback des ZDF der Tour de France. Aber das wird in ja, naher Zukunft eben nicht passieren. Aber Marcel Kittel eigentlich
Was
immer sehr
nichts gegen
schön.
Fabi Wegmann ist übrigens. Müssen
Nein,
wir
nein,
nochmal
nein,
kurz
nein,
dazu
nein,
sagen.
eben. Aber Marcel Kittel irgendwie nochmal ein ganz anderer Ansatz, genauso wie Erik Zabel. Den, und da kommen wir eigentlich dann direkt zum zweiten Thema dazu, wenn du zur Rad-WM nichts hast, ich finde wieder angemessen gemacht, Florian Schiedrich, der dabei war, der in dem Sinne Rudi Zerne
Das erste
beerbt
Mal.
hat,
Ja.
genau. Und das war eigentlich ganz gut. Zum zweiten Thema, Erik Zabel, glaube ich, der es ja auch bei der Deutschlandtour gemacht hat mit Florian Nass, der könnte möglicherweise vielleicht ein bisschen mehr jetzt zum Zuge kommen in der ARD, hat ja Tour de France dieses Jahr auch schon mit begleitet, hier und da im Stream für die Sportschau, dass er dort vielleicht auch im Hauptprogramm dabei ist. Hintergrund ist dazu, Münsterland Giro gab es im Stream mit Flo Kurz und Erik Zabel eben zu sehen.
Genau, ja. Der Punkt ist ganz einfach der. Fabi Wegmann wird ja häufig als Rennleiter in verschiedenen Rennen aktiv und dann kann er eben nicht parallel noch für den Stream oder fürs Fernsehen kommentieren. Deswegen richtig gut, was sich da gerade tut und dann ist es auch mal in Ordnung, dass Gary Pauband nicht ab Minute 1 Frankfurt gegen Wolfsburg, was wir vorhin in den Quoten schon erwähnt hatten, kommentierte, sondern dass eben erst gewartet wird, bis die Pogacar Solofahrt ihr Ende findet.
Genau.
So, dann kommen wir zu RTL. Luca, wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit den Matchday-Konferenzen. Sowieso die Stimmung, wenn Anna Krafter mit ihrer Expertenriege im Studio steht, immer was ganz Besonderes. Aber was mir wirklich ein Highlight war, war eine Zweierkonferenz aus, war es eine Zweierkonferenz? Ich glaube schon,
Dreier,
wenn nicht,
nee,
war noch
es wird ein Dreier
Stefan Puckert dabei.
Genau, ja.
Genau, aber Peter Reichardt und Klaus Feldmann, überragend, als ja, dann Klaus Feldmann, nee, wie rum war es? Es fiel der Name Peter Feldmann.
Nee,
Peter bitte, nee, so genau. Klaus Feldmann hat gesagt, Peter bitte. Nee, fuck, wie war's
das war
es denn?
Das war aber, irgendwie
das so
war das dann der Name, also der hat einen anderen Namen gesagt, Peter Reichert wurde eigentlich dann angesprochen, aber
Klaus Reichert, ich glaube, der Bruder von Peter Reichert
genau,
heißt Klaus Reichert.
Das kriegen wir jetzt so nicht
Problem
mehr zusammen. Aber das war
das Problem ist, wir konnten es nicht aufzeichnen, weil das ist ja RTL Plus. Wir können es uns hinterher nicht mehr angucken.
Ja,
also bitte RTL Plus, stellt die Konferenzen zumindest einen Tag online, damit wir den Sache der Woche noch hier aufzeichnen können. Es war jedenfalls wild und wir haben gelernt, dass der Bruder von Peter Reichert eben genau den Vornamen trägt, mit dem Klaus Feldmann Peter Reichert fälschlicherweise angesprochen hat, aber wir kriegen es gerade nicht zusammen.
Die Konferenz war ja grundsätzlich sehr lustig, weil das Spiel, was er ja begleitet hat, also Peter Reichert war ja auf so einem Schulgelände und dann hat er auch immer Referenzen zur Schule rausgebracht, wie Stifter raus.
Erster Eintrag im Klassenbuch.
Eintrag ins Klassenbuch, Wahnsinn. Also die RTL-Konferenz bei RTL Plus mit Peter Reichert und dann auch noch mit Klaus Feldmann dazu, überragend. Also Wahnsinn. Genauso überragend. Dazu habe ich relativ wenig gesehen.
Ja, warte. Interessant war auch noch,
okay,
dass die Bauchbinden ganz unterschiedlich aussehen.
Ach so,
also in Halbzeit 1 war es irgendwie das Europa-League-Spezifische, was bei manchen RTL-Kommentatoren immer ein bisschen verzogen aussieht, das Bild. Und in der zweiten Hälfte haben sie dann das genommen, was im Free-TV mal zu sehen ist. Aber egal, das ist wieder Nischenkram. Dann RTL-Marathon in Berlin. Wenn man René Hiepen kommentieren lässt, kann man auch...
der RTL-Marathon ist es nicht.
Der RTL-Spendenmarathon, Berlin-Marathon, da gab es auch ein Spendenmarathon-Team, das da mitgelaufen ist. Jetzt läuft hier alles aus dem Ruder. René Hiepen hat kommentiert. Kurzes Statement von meiner Seite. Darf gerne Sabrina Mocken auch mitkommentieren, wenn die schon als Expertin daneben
ist. Die hat ja mitkommentiert.
Laura Papendick.
Also ich
am Start ist ja, aber am Ende musste sie runtergehen.
Ach so, okay, ja, gut.
Und ich habe halt die letzten 20 Minuten geguckt und ich habe nur René Hiepen gehört. Und da, ja, ich weiß nicht, wie weit die auseinander weg saßen. Ich kann schon verstehen, natürlich. Aber so, dass der Lothar gemacht wird. Muss kurz runtergehen. Ansonsten das Übliche.
Nee, also die hat es mitkommentiert. Ich habe gewisserweise den Anfang also aufgezeichnet. Das Ende habe ich dann nicht mehr angeguckt, aber
dann habe ich falsch reingeguckt.
Dann,
sorry.
Aber das, was du gesagt hast, dass sie den Lothar gemacht hat, dass sie dann zum Ende her quasi runter musste, das ist schon passiert. Also von daher alles okay. Du hast nichts Falsches
erzählt. Genau, Marcel Klein hat Bernd Arnold vom HR als Motorradfahrer Reporter abgelöst. Ist auch sehr schön. Also Marcel Klein ist dann immer rumgefahren und hat die RTL-Spendenmarathon-Staffel interviewt. War ganz lustig. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt mit dem Berlin-Marathon bei RTL, ob da jetzt noch mehr Leichtathletik folgt. Diamond League ja erstmal nicht. Das ist ja für nächstes Jahr schon klar. So, Luca, dann NFL-Show-Opening. Hast du davon was mitbekommen? Joachim Lambi und Co. Ich habe gehört, diese Woche soll es sogar eine Fortsetzung davon geben.
Teil 2 quasi. Man hat so ein bisschen was, also ich habe zumindest ein bisschen was bei Social Media gesehen. Ja, da sieht man wieder, RTL haut wieder einen raus, obwohl man jetzt sagen muss, verhältnismäßig die Quoten jetzt nicht dementsprechend, aber man versucht irgendwie das Beste draus zu machen.
Ja.
Also dafür Riesenrespekt, ganz klar.
Es sieht gut aus.
Ja.
Das nächste Mal vielleicht darauf achten, wenn ihr das 2-3 Tage vorher aufzeichnet, dass die Leute danach oben im Studio auch das gleiche anhaben, was sie unten auch anhatten, weil so schnell hochfahren und umziehen schwierig, aber Schmizo hat es hingekriegt, von daher alles gut. Das geht also weiter. London Games ist ein Stichpunkt, haben wir eben schon erwähnt, bei Exklusiv Weekend wird jetzt auch rotiert, was die Kommentatorenposition angeht, also mal Freddy Schulz, mal Jan Stecker und so weiter. Gucken wir mal, wer das Munich Game machen wird. Ob das der Super Bowl-Kommentator macht oder jemand anders, schauen wir mal. Und was uns beim Länderspiel aufgefallen ist, letzter RTL-Punkt, Luca. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es mit Nico vom Kommentatorenbock zusammengeschaut. Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland. Erstmal, auch in der Europa League. RTL stellt alle On-Air-Personalien vor, immer sehr, sehr früh im Programm. Also hier, das sind unsere 3 Sideline-Reporter. Da sitzt unser Kommentator Marco jetzt nur noch alleine oben in der Kommschalte. Aber gerade dieses Bosnien-Spiel, Auch Lothar richtig gut in Form, hat mir echt Spaß gemacht. Richtig gut.
Also, das soll jetzt überhaupt nicht falsch klingen, aber Lothar irgendwie bringt das Ganze nochmal, also gerade als Experte und Kommentator, bringt das Ganze irgendwie nochmal mehr auf. Klar, jetzt kann man sagen, okay, ein zweiter Experte, wie man es früher gehabt hatte, dass Kommentar, also Co-Kommentator-Experte und Experte unten am Field getrennt waren, brachte dann nochmal eine zweite Ebene hinein, aber ich finde so, macht richtig Spaß. Deswegen tatsächlich schaue ich mir mittlerweile die RTL-Länderspiele auch sehr gerne an. Das war, fand ich immer so im Vergleich zu ARD, respektive zu ZDF, immer fand ich, so blöd es klingt, was heißt Oldschool, aber es war so irgendwie, das war immer sehr gleich und jetzt
Ja.
mittlerweile ist es aufgrund dessen, dass man da auch viel macht. Klar, beim Bosnien-Spiel hat man halt sehr viel die Kabine gezeigt, aber das war ja generell so ein mediales Thema, was jetzt nicht unbedingt jeder verstehen musste. Auch, dass man sich da um dieses Stadion so begeistern konnte. Ich meine, es ist halt ein älteres Stadion, okay, aber man hat es eingefangen und das hat man eigentlich echt ganz gut gemacht.
Genau. Außerdem fand ich noch ganz schön im Pre-Match-Interview mit Julian Nagelsmann, dass man quasi die Kamera mal gedreht hat. Also man hatte so die komplett euphorischen Bosnien-Fans im Hintergrund. Das sah richtig, richtig gut aus. Hat das nochmal gut rübergebracht, was das halt auch für ein Barackending ist, stellenweise mit diesen alten Eisengestellen, die man unten an der Tribüne gesehen hat und so. Also richtig gut gemacht. Großes Lob. Dann noch zwei ganz kleine Punkte zu Magenta. Ich habe in die Eröffnung vom SAP-Garden reingeschaut, wo ja Magenta Sport das erste U-League-Spiel auch draus gesendet hat. War interessant, weil man eben auch viel über das neue Zuhause der beiden Clubs, also sowohl Eishockey als auch Basketball in München erfahren hat. Man hatte ein Doppelinterview mit Uli Hoeneß und Herbert Hainer. Das muss man erstmal bei einem Event hinbekommen, das zustande zu bringen, das Ganze live dann bei Magenta Sport zu sehen. Das war wirklich stark. Und nochmal kurz als Service für euch, das, was in der Einblendung stand, bei den deutschen Euroleague-Heimspielen wird Magenta Sport immer 30 Minuten Vorbericht aus der jeweiligen Halle, also in München oder bei Alba Berlin zeigen. Und das Topspiel am Freitag ist unter anderem wahrscheinlich auch wegen des 10-jährigen Jubiläums Topspiel freitags kostenlos für alle in der Euroleague. Und wir haben ja auch lange über Magenta Sport gesprochen in der letzten Woche und wir haben ein bisschen was an Insta-Feedback bekommen von El Nino Grande, der uns auch ganz viel zur Bundesliga-Rechte-Ausschreibung geschrieben hat. Dazu später mehr. Luca, vielleicht noch ganz interessant zu den DAZN-Sendern. Da haben wir auch drüber gesprochen, die linearen Sender,
Genau.
DAZN 1 und 2. Diese können zumindest in den ehemaligen Unity Media Gebieten auch hinzugebucht werden und werden über die jeweilige Hardware freigeschaltet. Also da gibt es sie noch. Und zu Magenta Sport hat er geschrieben: Ich bin als BBL-Zuschauer seit Tag 1 dabei. So genial, wie sie technisch wie inhaltlich heute unterwegs sind, hat es damals sehr, sehr lange gedauert, bis die Qualität gestimmt hat. Die ersten 2,5 Jahre waren eher ein Krampf als ein Genuss. Zumindest dann, wenn man die App und die Streams nutzen wollte, die eigenen linearen Sender über die IPTV-Boxen. Lief natürlich von Tag 1 an tadellos. Die deutschen Spiele in der Juli kamen erst später hinzu, als, zitiere weiter, als Sport 1 keine Lust mehr hatte und die Telekom die Rechte übernommen hatte. Mit ein Grund war auch, dass die TV-Übertragung der Final Fours immer heimische TV-Sender produzieren musste und das wurde Sport 1 dann wahrscheinlich zu teuer, als feststand, dass Berlin der Final Four-Spielort sein würde und man hatte zeitweise auch 2 Jahre lang die NBA im Programm, was ich so ordentlich auf dem Schirm hatte. Danke dir auf jeden Fall für den Input.
Also, da jemand, der das Ganze komplett auf dem Schirm hat, deswegen da auch nochmal danke generell an alle Feedbacks und Zuschriften und Ergänzungen, die ihr da so habt. Deswegen da auch nochmal alles von Tag an quasi, eins quasi zu schildern, sehr, sehr schön. Deswegen auch nochmal da sehr, sehr großes
Gut,
Dankeschön
also ja,
dafür. Danke.
schreibt uns gerne bei Insta @screentime.sport. So, Luca, jetzt Lacher der Woche. Per, mach einen Purzelbaum. Per, mach einen Purzelbaum. Hat ein Purzelbaum gemacht?
Ja, er hat einen Purzelbaum gemacht. Das Ganze, glaube ich, beim Sportstudio Instagram-Kanal zu
Korrekt.
sehen und auch bei Jochen Breyer. Also von daher, Wahnsinn, könnt ihr euch gerne anschauen. Macht jetzt hier nicht so viel Sinn, nur die Audio hier rein zu
Wie
spielen.
Per Mertesacker ohne Ton einen Purzelbaum
Ja,
macht. Richtig.
deswegen haben wir quasi noch ein zweites Stückchen mit dabei. Da geht es um Ilias Saad, der beim Spiel von dem SC Freiburg gegen San Pauli, was ja
Eigentlich Florian
tadellos,
Schmidt-Sommerfeld im
ja
Einzelspiel
genau,
kommentieren sollte, ja.
tadellos gelaufen ist für den Aufsteiger aus oder für San Pauli. Und das Ganze war ziemlich interessant, denn Ilias Saad war dann bei Alle Spiele, alle Tore als Interviewgast zugeschaltet und Didi Hamann hat ihn gelobt. Und was Ilias Saad dann danach gesagt hat, das Ganze in einem Vlog des Vereins SC St. Pauli, hört ihr jetzt.
Warum habt ihr gerade so gelacht? Was hat er zum Schluss zu dir gesagt?
Er meinte, Didi Hamann hat dich zum Man of the Match gekürt. Schick ihm mal liebe Grüße. Ach so. Ich weiß nicht mehr, wer das ist.
Da ist noch ein bisschen Experten-Nachbildung notwendig, würde
Das
ich sagen.
hat für mich so ein bisschen Hansi Flick, was ist das, Vibes? Aber
Ja.
gut.
Sehr gut.
Ilias Saad, ja, jemand, der aus dem Fußball-Futsal so kommt. Deswegen glaube ich, ist das super schmerzend, dass er vielleicht Didi Hamann nicht so kennt. Aber
Ja.
sehr, sehr lustig. Das hatte nämlich dazu den Hintergrund, dass er dann ab dem nächsten Spieltag das Topspiel war vom Millerntor. Deshalb hat man da auch nochmal ganz speziell auf den 24-Jährigen geschaut.
Genau, Luca, ich hätte noch einmal kurz den Hinweis vielleicht als Nachtrag, dass wir noch mal ganz schnell auf die Länderspielquoten eingehen, weil beim letzten Mal haben wir uns ja darüber beschwert oder gewundert, nicht beschwert. Das ist das falsche Wort, streich das bitte. Dass RTL mehr Zuschauer hat als das ZDF. Ich möchte nochmal kurz nachtragen. Die Geschichte, das mit dem Per Mertesacker-Purzelbaum, war ja logischerweise im ZDF. Deutschland gegen Niederlande, ein Spiel in München mit der Verabschiedung von Gündogan, Groß, Müller und Neuer. Mit 8,52 Millionen Zuschauern, richtig, richtig stark. Und diesmal auch besser als RTL. Das Gastspiel aus Bosnien-Herzegowina oder in Bosnien-Herzegowina, was wir eben auch schon angesprochen hatten, mit 6 Millionen in der ersten Hälfte und knapp über 6,5 Millionen in Hälfte Nummer 2. Also diesmal das ZDF die Nase vorn gehabt, erwartungsgemäß.
Gut, dann haben wir das Ganze eigentlich in dem Sinne auch komplett gemacht und deshalb da auch nochmal, ja, vielleicht Entschuldigung, dass es jetzt am Ende so ein bisschen chaotisch wurde, aber
Ja,
ich glaube,
und Gratulation zu den guten Quoten. Das
ja,
darf man auch nicht vergessen.
absolut, aber das geht natürlich einher. Deswegen, ja, wenn ihr oder wenn du, besser gesagt, wenn du nichts mehr hast, also die
Ich
Feedbacks
habe
haben wir ja
nichts mehr,
alle,
Luca.
haben wir ja alles durchgenommen und durchbesprochen. Würde ich sagen, melden wir uns dann auch wieder standesgemäß, tatsächlich in 2 Wochen wieder. Außer, was kommt dann, wenn wir uns dazwischen melden sollten?
Die Bundesliga-Rechteausschreibung.
Genau.
Das ist ja dann, es geht langsam in Richtung Ende Oktober. Die nächste Folge wäre ja dann quasi rund um den Monatswechsel. Wenn es was Spannendes gibt, wird sich das Lieblingsformat von euch, Screentime Sport Update, natürlich noch mit einer Breaking News Folge melden. Das seht ihr mal daran, dass die Folgenbilder manchmal nicht so hübsch aussehen. Grüße an die letzte Special Folge. Aber bei uns bleibt ihr auf dem Laufenden, also reinfolgen, Nachrichten schreiben und dann bleibt ihr immer up to date. Auf bald.
Genau, und das dann am besten in 2 Wochen, also regulär in 2 Wochen. Wenn nicht, dann melden wir uns dazwischen nochmal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.